Ihr hört Heile Welt, den Podcast über Medizin, Politik und Ethik.
Wir stellen Fragen über die Grenzen der heilen Welt des Studiums hinaus. Von Pia und Madeleine.
Hey, liebe Podcast-Hörer und Hörerinnen.
Ich bin Pia und ich freue mich mega, diese erste Folge heute aufzunehmen und bin dafür zu Gast bei Pro Familia in Köln. Ich werde heute mit der Gynäkologin Frau Stöcker über alles Wichtige rund um das Thema Schwangerschaftsabbruch sprechen. Hallo.
Hallo.
Vielleicht können Sie sich auch kurz vorstellen, dass die Hörerinnen und Hörer ein bisschen was über Sie auch wissen.
Ja, mein Name ist Gabriele Stöcker. Ich arbeite seit 2006 hier in der Pro Familia Beratungsstelle Köln Zentrum. Bin Fachärztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe. Davor habe ich 10 Jahre und ein bisschen länger sogar in der Klinik gearbeitet. Also habe einen Schwenk in eine ganz andere Richtung gemacht. Und mir macht die Arbeit hier viel Spaß, sie ist sehr abwechslungsreich. Es geht hier nicht nur um das Thema Schwangerschaftsabbruch.
Ja, natürlich, das ist klar. Trotzdem heute für uns das Thema Schwangerschaftsabbruch, was ja bekanntlich massen polarisiert, was auch in vielen Ländern sehr unterschiedlich gehandhabt wird. Und auch in Deutschland ist es ja gerade in den Medien aktuell wieder anzutreffen, eher aufgrund der Debatte um den Paragraphen 219a des Strafgesetzbuches. Auch immer mehr Medizinstudierende interessiert aber das Thema. Und in Berlin beispielsweise hat sich schon eine Hochschulgruppe gegründet, die Studierenden das jetzt auch ein bisschen praktischer beibringen möchte. Und das ging auch relativ gut durch die Presse. Ich ganz persönlich, zusammen mit meiner Partnerin Madeleine, hatte auch in Mexiko jetzt jüngst einige Situationen, in denen das Thema für mich immer präsenter wurde. Und deswegen freue ich mich, dass wir heute Zeit haben, ein informatives Gespräch darüber zu führen. Ich habe gedacht, wir sprechen erstmal ein bisschen über die rechtlichen Rahmenbedingungen, dann wie viel so ein Abbruch eigentlich kostet, wer trägt die Kosten eigentlich und danach könnten wir uns ein bisschen mehr auf die medizinische und konkrete Durchführung konzentrieren.
Okay.
Deswegen beginnen wir jetzt einfach mal, Frau Stöcker. Wann darf man in Deutschland eine Schwangerschaft beenden?
Also es ist gesetzlich so geregelt, also es gibt die sogenannte Beratungsregelung. Das ist das, wo wir eine Rolle spielen mit der Schwangerschaftskonfliktberatung. Dann gibt es Schwangerschaftsabbrüche nach Indikationen. Das ist zum einen die medizinische Indikation und das andere ist die sogenannte kriminologische Indikation, eben beispielsweise nach einer Vergewaltigung oder wenn eine unter 14-Jährige schwanger ist, dann ist das auch automatisch eine kriminologische Indikation. Die Rahmenbedingungen oder die Gesetzmäßigkeiten sind ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, in welcher Situation ich mich befinde. Also ein Schwangerschaftsabbruch nach Beratungsregelung, das war früher, hieß das, gab es ganz kurz, gab es mal eine Fristenregelung, es war früher die soziale Notlage, also das heißt jetzt nach Beratungsregelung. Das ist ein Schwangerschaftsabbruch, der ist in Deutschland rechtswidrig. Also wir bewegen uns im Strafgesetzbuch, aber wird straffrei, wenn eine Frau sich hat beraten lassen in einer anerkannten Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle oder bei einem Arzt, der halt auch die entsprechende Anerkennung hat. Ein Schwangerschaftsabbruch, und er ist eben nur möglich bis zur 12. Woche nach Empfängnis, so steht es im Gesetzbuch. Und der Schwangerschaftsabbruch nach medizinischer Indikation ist nicht rechtswidrig und ist auch zeitlich nicht begrenzt. Der Schwangerschaftsabbruch nach kriminologischer Indikation ist auch nicht rechtswidrig, aber hier wiederum zeitlich begrenzt bis zur 12. Woche nach Empfängnis.
Okay, alles klar. Sie haben jetzt das mit der zeitlichen Grenze einmal angesprochen. Mhm. Bei den medizinischen Indikationen, wo es keine zeitliche Obergrenze gibt, bedeutet das, bis kurz vor der Geburt könnten hier Schwangerschaften abgebrochen werden?
Theoretisch ja, aber praktisch sieht die Welt anders aus. Also das hat der Gesetzgeber tatsächlich nicht begrenzt. Aber faktisch ist es so, dass natürlich ja, je fortgeschrittener eine Schwangerschaft ist, desto schwieriger wird es zum einen auch Ärzte zu finden, die eine Schwangerschaft abbrechen, auch wenn das formal möglich wäre, aber müssen einfach auch bedenken, ab einem gewissen Zeitpunkt bekommt das, der Fötus auch eben eine Lebensfähigkeit. Mhm. Also das wird dann auch ethisch immer schwieriger und wird sehr genau abgewogen. Also sehr, sehr späte Schwangerschaftsabbrüche sollten die absolute Ausnahmesituation sein. Aber es gibt in Ausnahmefällen durchaus auch mal Schwangerschaftsabbrüche eben in den späten 20er oder um die 30. Schwangerschaftswoche. Aber das sind tatsächliche Ausnahmesituationen.
In welchen Fällen ist denn so eine medizinische Indikation gegeben? Also wann hat man da theoretisch die Straffreiheit oder die Rechtfertigung, so einen Abbruch zu machen?
Das ist ja keine Straftat. Das heißt, wir können auch nicht von Straffreiheit sprechen. Die medizinische Indikation begründet sich immer aus der Gesundheit der Mutter. Also die seelische oder die körperliche Gesundheit der Mutter muss eben in einer Art und Weise beeinträchtigt sein durch die Fortführung der Schwangerschaft, dass das nicht mehr zumutbar ist. Dass die Frau das für sich nicht mehr als zumutbar empfindet. So hat der Gesetzgeber es formuliert. Im Gesetz ist jetzt nicht wortwörtlich, das kann ich nicht auswendig. Das heißt nicht der, also das ist natürlich klassischerweise, es ist oft nach einem pränataldiagnostischen Befund. Es kann aber natürlich auch eine mütterliche Erkrankung auftreten während der Schwangerschaft oder auch die schon da ist, bevor die Frau schwanger wird. Sie wird dann ungeplant schwanger, aber man ihr sagen muss, das ist körperlich einfach, das ist zu riskant, diese Schwangerschaft fortzuführen. Also auch das könnte eine Indikation, eine medizinische Indikation sein für einen Schwangerschaftsabbruch. Ein Beispiel wäre jetzt eine Leukämie. Ja, während der Schwangerschaft wird eine akute Leukämie diagnostiziert. Das ist ein onkologischer Notfall. Die Frau braucht Medikamente, die wahrscheinlich mit der Schwangerschaft nicht vereinbar sind. Aber die Zeit, diese Schwangerschaft fortzuführen und dann die Behandlung anzufangen, hat man nicht, weil die Mutter das nicht überleben würde. Ja, also von das wäre zum Beispiel, könnte eine medizinische Indikation sein bei einer mütterlichen Erkrankung. Schwierig zu diagnostizieren oder mal zu entscheiden, sind auch so psychiatrische Diagnosen. Also wird jetzt eine Frau suizidal, wenn sie weiter schwanger bleiben muss? Also das müsste dann immer ein Psychiater auch entsprechend bewerten. Aber ein Großteil der medizinischen Indikationen ergeben sich sicherlich nach pränataldiagnostischen Befunden, wo dann der Fokus eben auf der seelischen Gesundheit der Mutter liegt.
Mhm. Dazu hatte ich auch gelesen im Gesetz, dass da auch das noch ein bisschen begründet wird, dass es auch in Zukunft quasi
die Gesundheit das Gegenwärtige der Mutter, und die Zukünftige.
Genau, um sich das auch nochmal so ein bisschen zu überlegen.
Genau.
Ja. Okay, wenn wir uns jetzt nochmal den Fall mit der Beratungsregel genauer angucken können, warum gibt es diese Beratungsregel? Was hat sich der Gesetzgeber dabei gedacht? Was ist der Sinn dahinter?
Na, der Sinn dahinter ist, der Gesetzgeber sieht sich in der Verantwortung, dass er menschliches Leben schützen soll. Und er sieht, das hat das Bundesverfassungsgericht einfach wiederholt festgelegt, dass eben auch das ungeborene Leben menschliches Leben ist. Und dieses Leben geschützt werden muss. Und dadurch ist halt eben nach vielem Hin und Her, das nicht das erste Mal, dass wir über Schwangerschaftsabbrüche diskutieren, das erste Mal seit langem, dass wieder drüber diskutiert wird. Und der hat halt dem ungeborenen Leben einen sehr, sehr hohen Schutz zugesprochen. Das Bundesverfassungsgericht hat dem ungeborenen Leben während der gesamten Zeit der Schwangerschaft einen Schutz zugesprochen, der über dem Schutz des mütterlichen Lebens steht oder der Selbstbestimmung der Frau, sagen wir es mal so. Und dadurch kam halt eben diese Gesetzmäßigkeit, weil auf der anderen Seite wollen wir nicht in die Zeiten zurückfallen, in denen Frauen nur Zugriff auf illegale Schwangerschaftsabbrüche hatten. ihre Gesundheit aufs Spiel gesetzt haben und riskante Situationen eingegangen sind, um nicht mehr schwanger zu sein. Also ja. Es brauchte eine Regelung. Und das war die Kompromisslösung, die mühsam gefunden wurde, wo man geguckt hat, wie kriegen wir alle zusammen, sodass man gesagt hat, es gibt eine Pflichtberatung zum Schutz des ungeborenen Lebens. Also die Beratung hat auch einen Auftrag. Auf der anderen Seite soll aber die Beratung ergebnisoffen sein. Ja. Das ist so ein bisschen die Quadratur des Kreises. Also die Frau soll nicht unter Druck gesetzt werden. Es bleibt am Ende die Entscheidung der Frau.
Ja.
Das war so der Kniff. Wie kriegen wir beides zusammen?
Okay. Wenn man sich das jetzt mal ganz praktisch vorstellt, eine Frau ist ungewollt schwanger geworden. Wie findet eine Frau jetzt eine Beratungsstelle?
Na gut, die Beratungsstellen sind also heutzutage übers Internet in der Regel zu finden, normalerweise finden, oder die Frauen kriegen die Information, ich kann in die und die Beratungsstelle gehen bei ihrem Frauenarzt. Aber eigentlich braucht man nur Schwangerschaftskonfliktberatung zu googeln, dann findet man die Beratungsstellen. Es gibt grundsätzlich bekannte Träger, es gibt aber auch freie Träger. Also wir sind ein großer Träger. Dann gibt es die evangelischen Beratungsstellen, es gibt die Beratungsstellen von Donum Vitae, dann gibt es städtische Beratungsstellen, die Beratungsstellen von der AWO. Also eigentlich, und dafür musste der Gesetzgeber auch sorgen, also er hat eine Pflichtberatung institutionalisiert. Mhm. Das heißt, er musste auch dafür sorgen, dass es ein entsprechendes plurales Angebot gibt. Das heißt, nicht nur kirchliche Beratungsstellen, sondern auch wirklich neutrale Träger, weltanschauungsneutrale Träger.
Ja, nicht so unwichtiger Punkt auf jeden Fall. Jetzt hatten Sie gesagt, die Beratung letztendlich läuft ergebnisoffen ab. Mhm. Es dient dem Schutz des Lebens, nicht, oder dem ungeborenen Schutz des ungeborenen Lebens, nichtsdestotrotz. Was ist danach? Also die Frau, es ist letztendlich die Entscheidung der Frau. Hier wird die Person beraten, unterstützt, und danach?
Naja, jetzt mal zu der Beratung zurückzukommen, das ist natürlich ein Dilemma. Also jemanden zu motivieren, zu unterstützen zu bestärken, vielleicht eine Schwangerschaft auszutragen. Auf der anderen Seite sollen die Frauen nicht bevormundet werden. Mhm. Wir gehen von der Verantwortlichkeit der Frau aus. Wie diese Beratung dann bei uns abläuft, das ist natürlich immer sehr unterschiedlich. Also an welchem Punkt ihres Konfliktes, wenn sie denn überhaupt einen haben. Wir nennen das Ganze Schwangerschaftskonfliktberatung. Es gibt sehr viele Frauen, die haben gar keinen Konflikt. Die kommen her, weil sie kommen müssen.
Ja.
Es gibt aber auch die Frauen, die kommen und da brechen hier erstmal alle Dämme und sie wissen überhaupt nicht, was sie machen sollen. Einen Tag ist so, einen Tag ist so, und dann das sind die Frauen, die natürlich auch Beratung brauchen und die Unterstützung brauchen, wo man aber immer nur, auch wir können den Frauen die Entscheidung nicht abnehmen. Ne? Wir können mit ihnen gucken, wo sind die Schwierigkeiten, wo sind die Probleme, an welchem Punkt liegt der Konflikt, und dann dahin gucken. Und je nach Sachlage, je nachdem, was der Hintergrund ist und wo die Problematik liegt, eben gucken, welche Angebote können wir machen, ne? Wo können wir Perspektiven öffnen, wie kann man gucken, aber wir können natürlich auch eben nicht alle Probleme lösen, und die Entscheidung bleibt am Ende bei den Frauen. Mhm. Und wie es dann weitergeht, hängt natürlich auch wiederum von der Situation ab. Also bieten wir nochmal ein Beratungsgespräch an, vereinbaren wir sogar nochmal einen Termin. Das kommt insgesamt relativ selten vor. Aber ansonsten sprechen wir natürlich in der Beratung dann auch, insbesondere dann, wenn es klar ist, oder das ist halt, sind halt Informationen, die Frauen sich auch wünschen. Wie geht es denn jetzt weiter? Wie kann ich das überhaupt machen? Wer macht das? Natürlich, was kostet das? Also das sind dann Themen in der Beratung. Und derzeit ist es eigentlich üblich, dass wir die Arztadressen rausgeben und die Frauen sich dann bei einem Arzt, wo es vielleicht terminlich klappt, wo es wohnortmäßig klappt, sich dann einen Termin machen,
ja,
für den eigentlichen Abbruch.
Genau. Dazu kann ich vielleicht noch kurz einwerfen, dass wenn eine Frau sich bei oder nach einer Beratung oder davor, wie auch immer, schon für einen Abbruch entschieden hat, mhm, bekommt sie hier eine Art Bestätigung, dass sie die Beratung, an der Beratung teilgenommen hat. Mhm. Und danach müssen bis zur medizinischen Durchführung auf jeden Fall 3 Tage Bedenkzeit nochmal zusätzlich,
richtig,
verstreichen.
Dass, genau, das, also das heißt, wir haben eine Pflichtberatung. Ohne diese Beratung ist der Schwangerschaftsabbruch strafbar. Das heißt, wir müssen der Frau natürlich einen Nachweis geben, dass sie die Beratung wahrgenommen hat. Diese Bescheinigung dürfen wir auch nicht verweigern. Wir dürfen im Übrigen die Frauen auch nicht zwingen, mit uns zu reden. Mhm. Also wenn mir jemand sagt, das geht sie überhaupt nichts an, darf ich nicht die Beratungsbescheinigung verweigern.
Ja. Ja.
Also das ist so. Und um den Abbruch durchführen zu dürfen, auch der Arzt, dass diesen Abbruch, der wäre genauso strafbar, wenn er ohne Beratungsbescheinigung einen Abbruch durchführt. Ja. Die bekommen die Frauen eben üblicherweise am Ende der Beratung ausgehändigt.
Okay. Vielleicht noch ganz kurz zum Abhandeln. Ist die Beratung kostenlos?
Die Beratung ist absolut kostenfrei. Also auch das wäre nicht korrekt, wenn ich Menschen schon in eine Zwangsberatung schicke, ihnen dafür auch noch Geld abzunehmen.
Genau. Und da Sie auch eine Gynäkologin sind, aber wahrscheinlich auch als generelle Beratertätigkeit, fällt alles Gesagte der Frauen oder in der Beratung auch unter die Verschwiegenheit?
Absolut. Okay. Also das ist bei uns ein sehr hohes Gut, die Schweigepflicht und die Vertraulichkeit. Und wenn Frauen das möchten, dafür gibt es dann immer Lösungen, dass sie trotzdem auch ihre Beratungsbescheinigung bekommen. Die Frauen können auch der Beraterin oder dem Berater gegenüber anonym bleiben.
Mhm. Ja.
Aber irgendjemand muss natürlich einen Namen auf die Beratungsbescheinigung schreiben.
Genau, das ist natürlich. Ja, alles klar. Jetzt würde uns noch von diesen rechtlichen 3 Kategorien die kriminologische Indikation fehlen. Mhm. Wann ist die denn eigentlich gegeben?
Also die ist grundsätzlich gegeben, wenn Frauen nach einer sexuellen Straftat schwanger werden oder wenn Mädchen unter 14 schwanger, mhm, sind. Weil das wird auch, ob das nun einvernehmlich stattgefunden hat oder nicht, Geschlechtsverkehr unter 14 ist in Deutschland verboten und somit ist auch eine Schwangerschaft unter 14 Folge einer Straftat, ja, in Gänsefüßchen, und die Mädchen bekommen automatisch eine kriminologische Indikation. Die muss von einer Ärztin oder einem Arzt ausgestellt werden.
Okay, also auch wenn eine Vergewaltigung stattgefunden hat, ist das komplett unabhängig von irgendwelchen Richtern, Polizisten, ob eine,
genau,
Anzeige gestellt wurde?
Genau, wenn die Frau mir also das ergibt sich, das sind sehr, 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 also es sind sehr seltene Indikationen, das kann man auch beim Statistischen Bundesamt sehen, ich weiß gar nicht auswendig, wie viele es sind, es sind verschwindend wenig, ja, Fälle an Schwangerschaftsabbrüchen nach kriminologischer Indikation. Das ergibt sich, also manchmal rufen die Frauen an und sagen vielleicht schon den Kolleginnen an der Anmeldung, da ist was passiert und sie sind dadurch schwanger geworden. Ergibt sich aber auch manchmal erst aus den Beratungssituationen, also dass Frauen hier dann reden und erzählen, sei es, ich hatte schon Frauen nach K.O.-Tropfen, und es muss nicht zur Anzeige gebracht werden. Also das ist, ja, unabhängig von der Anzeige. Also für mich reicht die glaubhafte Schilderung und, ja, das eben, wann soll das Ereignis stattgefunden haben, das muss eben halt zu dem Schwangerschaftsalter passen. Aber ich bin nicht verpflichtet, niemand ist verpflichtet, das irgendwie anzuzeigen. Das kann die Frau nur selber. Ich glaube aber auch, dass viele Frauen sich auch in der Beratung nicht unbedingt öffnen, mhm, und das vielleicht auch gar nicht wissen, dass sie das könnten. Also kann mir durchaus vorstellen, weil dazu, zu den kriminologischen Indikationen, würde auch zum Beispiel eine Schwangerschaft nach häuslicher Gewalt. Also,
ja,
das muss man auch bedenken. Aber es ist so ein schambesetztes Thema und man muss man muss sich immer im Klaren darüber sein, die Menschen kommen nicht freiwillig hierher, sondern gezwungenermaßen, und dass es da sicherlich oft Vorbehalte gibt oder sie sich vielleicht nicht so öffnen, wie es ihnen gut tun würde oder wie es hilfreich wäre, das müssen wir immer mit bedenken. Hm. Ja, wir müssen immer mit bedenken, dass die Menschen uns hier vielleicht auch die sagen oder erwarten, die will jetzt oder derjenige will jetzt irgendwie was ganz Bestimmtes von mir hören, sonst kriege ich die Bescheinigung nicht. Ja. Also es empfinden auch viele als ein Druckmittel, und ich weiß nicht, ob wir immer hier die richtigen Geschichten hören.
Ja.
Aber diese Zwangsberatung entspricht einfach auch nicht unserem Konzept von psychosozialer Beratung, weil die beruht auf Freiwilligkeit.
Ja, natürlich. Um sich zu öffnen, muss die Person schon sich öffnen wollen, natürlich. Mhm. Okay, wenn wir jetzt haben wir so grob eingeteilt, welche drei Indikationen es gibt, einen Schwangerschaftsabbruch durchzuführen, nach Beratungsregel, nach medizinischer Indikation oder nach kriminologischer Indikation. Wenn wir uns jetzt die Kosten mal angucken, kann man grob sagen, was ein Schwangerschaftsabbruch kostet?
Es kommt ein bisschen auf die Methode an, aber so ganz grob liegen wir in Kategorien zwischen 350 und 450 Euro. So,
okay.
Pi mal Daumen. Einen gewissen Handlungsspielraum haben Ärzte bei Selbstzahlerinnen. Der ist aber für den eigentlichen Abbruch, also für diese Position, nenne ich es jetzt mal, des Schwangerschaftsabbruches, da gibt es ja immer, wird ja alles über Ziffern abgerechnet. Und die eigentliche Ziffer für den Schwangerschaftsabbruch, die ist gedeckelt. Also da dürfen, wenn das nach der GOE, der Gebührenordnung für Ärzte, abgerechnet wird, darf da maximal der 1,8-fache Satz genommen werden. Also es geht auch ein Stück weit darum, dass die Notlage von Frauen da nicht ausgenutzt wird.
Ja, auf jeden Fall. Übernehmen die gesetzlichen Krankenversicherungen solche Abbrüche?
Gesetzliche Krankenversicherungen übernehmen nur Abbrüche nach medizinischer Indikation oder nach kriminologischer Indikation, also die Abbrüche mit Indikationsregelung. Abbrüche nach Beratungsregelung werden vom Staat übernommen, wenn Frauen eben kein eigenes oder ein geringes eigenes Einkommen haben. Die Bewilligung oder die, nenne es mal die Begutachtung, das übernehmen die gesetzlichen Krankenkassen. Also den Antrag darauf stellen die Frauen bei der gesetzlichen Krankenkasse. Aber es ist nicht die Krankenkasse, die es zahlt, sondern die Krankenkassen bekommen das von den Bundesländern erstattet.
Das betrifft aber nur Frauen, die unter einer gewissen Einkommensgrenze leben.
Richtig, und eben für den Abbruch nach Beratungsregelung.
Ja, genau. Und bei den privaten Krankenversicherungen, wie sieht es da aus?
Private Krankenversicherung zahlt keine Schwangerschaftsabbrüche. Also auch nicht nach Indikation, also wenn es eine medizinische Begründung dafür gibt, zahlen natürlich auch private Krankenversicherungen einen Schwangerschaftsabbruch, aber auch nach Beratungsregelung. Es ist keine Leistung der privaten Krankenkasse.
Mhm.
Das sind eben, also Frauen, die privat krankenversichert sind, liegen üblicherweise ja auch in einem Einkommensbereich, der doch deutlich höher ist. Wenn das jetzt junge Mädchen betrifft, die über die Eltern vielleicht privat krankenversichert sind, für die kommt genauso zur Geltung, sie haben kein eigenes Einkommen und können über eine gesetzliche Krankenkasse, auch wenn sie da nicht versichert sind, die Kostenübernahme beantragen. Also der Antrag auf die Kostenübernahme eines Abbruches läuft immer über gesetzliche Krankenkassen.
Okay. Also hier vielleicht mitzunehmen, bei medizinischer oder kriminologischer Indikation wird es getragen, bei Nachberatungsregel nicht.
Mhm.
Anträge laufen potenziell bei Frauen, die eine finanzielle Unterstützung beantragen können, über die gesetzliche Krankenversicherung.
Nicht nur potenziell, sondern grundsätzlich, genau.
Ja. Und vielleicht können wir auch noch mal kurz sagen, dass grob 96% aller Schwangerschaftsabbrüche, die durchgeführt werden, Schwangerschaftsabbrüche nach Beratungsregel sind.
Richtig,
dass man das vielleicht auch noch so im Hinterkopf hat, wenn man sich solche Zahlen anguckt.
Mhm. Genau.
Okay, dann wären wir jetzt vielleicht bei der Durchführung. Vielleicht können Sie erstmal grob sagen, welche medizinischen Möglichkeiten es denn gibt, eine Schwangerschaft zu beenden.
Also es gibt grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Das eine ist ein medikamentöser Schwangerschaftsabbruch, das andere ist ein operativer oder chirurgischer Schwangerschaftsabbruch. Bei dem chirurgischen Abbruch kann man jetzt nochmal unterscheiden zwischen einem Abbruch in Vollnarkose oder in örtlicher Betäubung und zwischen den Methoden der Absaugung und der Ausschabung.
Ja, Sie hatten gesagt, an die Adressen von Ärztinnen und Ärzten, die so einen Abbruch vornehmen, kommt man über die Beratungsstellen?
Im Prinzip ja, wobei es dann auch je nach Bundesland, also da gibt es tatsächlich auch Unterschiede von Bundesland zu Bundesland. Soweit mir bekannt, dürfen die Beratungsstellen in Bayern keine Adressen rausgeben, sondern das geht über Gesundheitsbehörden. Dass es aber hier so üblich ist, dass die, also es ist bei uns üblich, dass die Frauen die Adressen von uns bekommen. Die bekommen jetzt keine, wir haben in Köln noch eine recht gute Versorgung, aber die bekommen jetzt von uns auch nicht immer so eine vollständige Liste, sondern wir gucken einfach, es gibt, wir fragen die Frauen, möchten sie lieber zu einer Frau gehen, möchten sie lieber zu einem Mann gehen, möchten sie lieber wohnortnah, manche möchten lieber möglichst weit weg. Und es kommt ein bisschen drauf an, mit welcher Methode möchte die Frau den Abbruch durchführen lassen, weil nicht alle Ärzte alle Methoden anbieten und nicht alle Ärzte machen dann durch diese Methode bis zum Ende der möglichen Fristen oder Zulassungszeiten.
Ja. Ja.
Also da gibt es immer noch mal Unterschiede. Und danach gucken wir einfach ein bisschen. Und es gibt auch Ärzte, also wir können auch die Liste, die wir haben, die sind auch nicht vollständig, weil es gibt tatsächlich auch Ärzte, die nicht bei uns auf der Liste stehen möchten. Die möchten nicht, dass die Adresse rausgegeben wird. Die machen, wenn vielleicht Abbrüche nur bei eigenen Patientinnen oder eben vermitteln das niedergelassenen Ärzten im Umfeld, die vielleicht selber keine Abbrüche machen wollen, aber nicht, dass Beratungsstellen die Adresse rausgeben. Die Gründe dafür sind sicherlich sehr vielschichtig.
Ja. Was müssen denn jetzt, wenn das auch ein Podcast ist, den potenziell Medizinstudierende hören, was müssten jetzt Ärzte oder Ärztinnen vor einem Abbruch beachten? In der Kommunikation vielleicht auch mit der Frau müssen irgendwelche Dinge beachtet werden? Also ich hatte sowas gelesen in der Recherche davor, dass nochmal das Alter des Embryos festgestellt werden muss, dass auch die Ärzte nochmal aufklären.
Natürlich der Arzt, der den Eingriff durchführt, muss sich einfach auch nochmal vergewissern, ist alles mit der Schwangerschaft in Ordnung. Also ist bei einem Schwangerschaftsabbruch reden wir ja immer von einer intakten Schwangerschaft. Es kommt durchaus mal vor, gar nicht so selten, dass eine frühe Schwangerschaft sich nicht mehr weiterentwickelt und die Natur den Frauen die Entscheidung abnimmt, dass es zu einer frühen Fehlgeburt kommt. Man muss einfach sicher sein, dass, oder es wäre gut zu wissen auf jeden Fall, dass die Schwangerschaft da sitzt, wo sie hingehört. Also dass es eine intrauterine Schwangerschaft ist, dass es keine Eileiterschwangerschaft ist. Es gibt aber eben einfach in dem Bereich auch viele Mythen. Wir hören immer wieder nochmal, dass Frauen gesagt wird, ja, man müsste jetzt warten, bis Herzaktionen da sind, obwohl die eigentlich schon sehr entschieden sind. Und das stimmt einfach nicht. Also das ist, wir können mit den Ultraschallgeräten heute sehr früh feststellen, ist die Schwangerschaft intrauterin. Das reicht im Prinzip erstmal aus. Ich muss jetzt das nicht so lange wachsen lassen, wenn jemand das nicht möchte und vielleicht sehr, sehr früh weiß, ich bin schwanger. Es gibt Frauen, die merken das unfassbar früh und sagen, das ist ganz klar für mich. Ich möchte einen Schwangerschaftsabbruch. Und wenn diese Entscheidung getroffen ist, soll das im Sinne der Frauen sein, dass wir das auch so früh wie möglich machen und dann nicht noch zwei Wochen warten, bis Herzaktionen da sind. Ja. Also das ist überhaupt nicht erforderlich.
Ja. Wenn wir uns jetzt vielleicht den chirurgischen zuerst angucken, kann der im Zuge dessen, wie das Gesetz es vorschreibt, aber rein medizinisch, in welchem Zeitfenster kann ein chirurgischer Abbruch gemacht werden?
Der chirurgische Abbruch kann bis zur, also wir reden, das ist immer ein bisschen verwirrend, diese 12. Woche oder 14. Woche, also wenn wir da so reden, wie das Gesetz redet, 12 Wochen nach Empfängnis, das entspricht in etwa 14 Wochen nach letzter Periodenblutung. Mhm. Also so lange ist der chirurgische Abbruch möglich und bis zur 9. Schwangerschaftswoche, jetzt rede ich jetzt einfach mal gynäkologisch, also 9. Schwangerschaftswoche nach letzter Periode berechnet, weil die meisten Gynäkologen sprechen eben nach letzter Periode. Da kann die Frau entscheiden, ob sie es operativ oder medikamentös machen möchte. Danach eben bis zum Ende überhaupt der gesetzlichen Frist geht nur noch die chirurgische Methode.
Ja, also einfach, dass man da schon mal weiß, welche Optionen es dann zeitlich einfach noch gäbe. Genau. Ein chirurgischer Eingriff kann sowohl ambulant oder stationär ablaufen. Sie hatten auch angesprochen, es gäbe die zwei Narkoseformen. Wonach richtet sich sowas?
Also grundsätzlich ist es eigentlich ein ambulanter Eingriff. Ne? Es gibt, es wird, je fortgeschrittener die Schwangerschaft ist, desto weniger Ärzte gibt es, die es machen. Also manche setzen da für sich Grenzen, sei es jetzt aus medizinischen Gründen, sei es auch eben aus persönlichen Gründen. Darf ja grundsätzlich keinen Arzt zwingen, einen Schwangerschaftsabbruch durchzuführen. Und da haben Ärzte sicherlich auch so eigene innere Grenzen.
Ja.
Und man muss aber auch sagen, je fortgeschrittener eine Schwangerschaft ist, desto riskanter wird einfach der Eingriff auch. Also der wird jetzt nicht gefährlich, aber das Risiko steigt einfach. Und wenn ich das für die Frau früher machen kann, dann umso schonender ist es. Also von da an, aber ich kann das ambulant bis zur 14. Woche machen. Mhm. Es gibt aber immer zunehmend.
Also jetzt kurz, 14 ist wieder jetzt nach.
Da reden wir wieder, Periode, genau. Wir bleiben jetzt bei der Periode, sonst bin ich auch verwirrt. Ja. Es reicht immer, die Frauen sind schon immer verwirrt in der Beratung. das heißt, ich kann auch, es werden durchaus, also ein Schwangerschaftsabbruch ist jetzt grundsätzlich kein gefährlicher Eingriff. Und wenn ich überlege, welche Eingriffe mittlerweile ambulant durchgeführt werden, mit viel mehr Risiken und weitaus umfangreicher, also ist der Schwangerschaftsabbruch ist eigentlich mittlerweile ein klassisch ambulanter Eingriff. Das heißt, egal ob das jetzt in örtlicher Betäubung gemacht wird oder in Narkose, so dass die Frauen nach 1-2 Stunden eigentlich so weit wieder fit sind, dass sie dann auch aufrecht nach Hause gehen.
Also stationär vielleicht eher, wenn noch irgendwelche anderen Vorerkrankungen vorliegen.
Also dafür bräuchte ich dann schon tatsächlich eine Begründung.
Ja.
Und das könnte zum Beispiel eine Option sein. Oder wenn die Frau das jetzt aus irgendeinem Grund wünschen würde und das auch zahlen würde, das weiß ich, die meisten wollen ganz schnell wieder nach Hause gehen.
Auf jeden Fall, verständlicherweise. Genau. Welche Narkoseform man wählt, ist das auch größtenteils eigentlich Entscheidung der Frau, will sie das bewusst wahrnehmen?
Sofern es das Angebot gibt.
Ja.
Also muss sagen, dass diese Kurznarkosen, das ist meistens das Propofol, geht ja hier für Medizinstudenten. Diese Kurznarkosen sind eigentlich so gut verträglich geworden, dass sich das zunehmend durchgesetzt hat. Es gibt immer weniger Schwangerschaftsabbrüche in Lokalanästhesie. Es wird auch nicht so. Es gibt wenige Frauen, die sagen, ich würde das gerne mitbekommen oder ich möchte keine Narkose. Also es gibt auch so eine zutiefst menschliche Angst vor Narkosen. So dieser komplette Kontrollverlust, das ist manche nicht so geheuer. Das sind aber dann vielleicht auch eher die Frauen, sofern sie es können, sich noch für einen medikamentösen Abbruch entscheiden würden. Aber es wird aber auch immer problematischer, Ärzte zu finden, die in örtlicher Betäubung den Eingriff durchführen. Mhm. Genau.
Können Sie beschreiben, wie jetzt so ein instrumenteller chirurgischer Eingriff abläuft?
Ja, erstmal kriegt die Frau ihre Narkose, damit sie nichts mitbekommt. Jetzt gehen wir davon aus, dass alles vorher schon gelaufen ist. Vor Untersuchung, das Gespräch nochmal, also nochmal gefragt wurde, ob alles dabei bleibt, dann ist ein Narkosearzt, ein Anästhesist dabei. Sie bekommt ihre Narkose und dann wird ganz vorsichtig der Muttermund aufgedehnt und dann mit bei der Absaugung, was eigentlich der Standard sein sollte. Wir wissen mittlerweile, dass es einfach die schonendste Variante für die Gebärmutter ist, wird dann halt die Schwangerschaft und ein Teil der Schleimhaut mit einem Saugröhrchen abgesaugt. Wie weit ich aufdehnen muss, hängt so ein bisschen von der Schwangerschaftsdauer ab. Na, also ich brauche nicht so weit aufzudehnen in der 6. oder 7. Schwangerschaftswoche wie in der 13. oder 14. Schwangerschaftswoche.
Okay. Letztendlich ist es aber nur dieser eine Eingriff, es ist nicht irgendwie noch eine Art Voruntersuchung oder Vorbehandlung oder so, sondern nur, es wird die Zervix aufgedehnt.
Es ist, ja, es ist nicht unüblich, dass im Vorfeld Zytotec gegeben wird, dieses Medikament, was auch zum Einsatz kommt bei medikamentösen Abbruch, einfach um den Muttermund so ein bisschen weicher zu machen. Aber im Prinzip sind andere Vorbehandlungen nicht üblich. Der Eingriff selber dauert, ich sag mal, 5 bis maximal 10 Minuten. Das ist ein relativ kurzer Eingriff. Und danach, sobald die Frauen dann wieder fit sind, können sie dann im Prinzip auch nach Hause gehen.
Ja, was sind denn für Nebenwirkungen potenziell zu erwarten bei einem chirurgischen Schwangerschaftsabbruch?
Jetzt mal davon aus, damit, dass da auch die Risiken gemeint sind mit... weil das ist ja immer so, also gut, es gibt Menschen, die vertragen Narkosemittel nicht so gut. Risiken sind ansonsten, dass die Gebärmutter verletzt werden könnte bei dem Eingriff mit den Instrumenten. Wenn das passiert, passiert das ganz oft. Also es passiert grundsätzlich ganz selten, aber wenn es denn passiert, ist das oft beim Aufdehnen des Muttermundes, des Gebärmutterhalses. Es kann wie bei jedem Eingriff zu einer Infektion kommen. Es kommt sehr, sehr selten vor, dass das Schwangerschaftsgewebe nicht komplett abgesaugt wird, noch Reste verbleiben. Das ist aber wirklich ein sehr geringes Risiko, dass es zu stärkeren Nachblutungen kommt. Also das sind so eigentlich die klassischen Risiken. Nebenwirkungen im Sinne von, ja, das ist jetzt kein Risiko, dass die Frauen halt eben danach noch Blutungen haben, ist normal. Dass auch Schmerzen auftreten können, ist eben im gewissen Rahmen auch normal. Also alles, was die Frau als übermäßig empfindet, sollte Anlass sein, dass sie zu ihrem Arzt geht und nachgucken lässt, ob alles in Ordnung ist. Aber die Gebärmutter zieht sich nach dem Eingriff zusammen und man muss sich vorstellen, es ist wie eine Wunde, so erkläre ich das den Frauen auch immer, es ist wie eine Wunde in der Gebärmutter, die sieht man nicht von außen, aber die braucht auch einfach ein bisschen Heilung und Schonung und damit es sich alles gut wieder erholen kann.
Rein medizinisch gesehen, gibt es denn Kontraindikationen, warum man keinen chirurgischen Abbruch machen könnte?
Also ist mir noch nicht begegnet, ist mir auch nicht bekannt.
Ja, okay. Ja, dann haben wir, glaube ich, jetzt so grob einmal den chirurgischen Ablauf so umfahren, bliebe noch der medikamentöse. Wir hatten schon besprochen, dass das jetzt bei Empfängnis gesprochen nur bis zur 7. Schwangerschaftswoche überhaupt möglich ist. Welche Medikamente benutzt man denn und wie wirken diese?
Also es ist der medikamentöse Abbruch, wie gesagt, bis zum Ende der 7. Woche nach Empfängnis, 9 Wochen nach letzter Periode berechnet, wird durchgeführt durch eine Kombination von 2 Medikamenten. Das eine ist das Medikament Mifegyne, das heißt Mifepriston ist der Wirkstoff. Das ist ein sogenannter Progesteron-Antagonist, das heißt, das Medikament besetzt mit einer viel stärkeren Affinität wie das eigentliche Progesteron, die Progesteronrezeptoren. Und alleine für sich ist die Wirkung aber meist nicht ausreichend. Deswegen die Kombination mit dem Misoprostol, das ist eben dieses Medikament Zytotec. Und beide zusammen haben wirklich eine hohe Immer schwierig in diesem Zusammenhang, eine hohe Erfolgsquote, ja. Aber führen dann doch meistens zum vollständigen Abbruch der Schwangerschaft. Und die Kombination, also beide Medikamente für sich haben das Potenzial, zu Abbrüchen zu führen. Ich müsste sie aber ganz anders dosieren, dann nehme ich wieder mehr Nebenwirkungen in Kauf. Und man hat halt festgestellt, dass diese Kombination, dass das gut zusammenarbeitet. Und das Mifepriston, also das Mifegyne, bereitet die Gebärmutter auch auf die Wirkung des Prostaglandins vor, also dass das gut zusammenwirken kann. Und deswegen, es gibt einfach einen idealen Abstand zwischen den beiden Medikamenten, der liegt bei 36 bis 48 Stunden. Je nachdem, wie die Gegebenheit ist, kann man natürlich auch schon nach 24 Stunden das Prostaglandin geben, aber das ist so der klassische Ablauf, dass man sagt, erst wird das erste Medikament genommen und dann zwei Tage später das Prostaglandin.
Ja. Der Progesteronrezeptor-Antagonist, also Mifegyne, ganz konkret im Uterus, was passiert dann daraufhin nach Einnahme?
Na, das Progesteron wird ja benötigt, um die Schwangerschaft zu erhalten. Mhm. Ja, das heißt, und eben auch diese ganzen Prozesse der Haftung dieser Schwangerschaft, also die Haftung der Fruchthöhle, löst sich, die Kontraktilität, es fällt mir kein Nichtfachbegriff ein, Kontraktilität der Muskelfasern der Gebärmutter erhöht sich, ne, was dann eben einfach nochmal weiter unterstützt wird durch das Prostaglandin. Also das sind so die Hauptwirkmechanismen. Mhm. Ne? Und also im Prinzip wird durch das Mifegyne der Schwangerschaft ihre hormonelle Grundlage entzogen.
Ja. Und die Prostaglandine lösen dann letztendlich nochmal die erneute diese
Kontraktionen aus, damit dann diese abgelöste Fruchthöhle auch ausgestoßen wird.
Welche Symptome sind denn erwartbar und auch vielleicht ganz normal oder erwünscht in diesem Rahmen natürlich auch wieder nach Einnahme jetzt von Mifepriston als erstes und danach Misoprostol als zweites?
Also auf Mifepriston reagieren manche Frauen mit Übelkeit. Es kann durchaus auch sein, dass es nach Einnahme von dem Mifepriston zu Blutungen schon kommt. Mhm. Das ist durchaus möglich. Das sollte man den Frauen auch sagen. Ansonsten wird es eigentlich gut vertragen. Und nach dem Zytotec, gut, was ist Nebenwirkungen, was ist Teil der Methode? Die Blutung, die eintritt, ist halt relativ stark. Die ist, je nachdem wie, wenn ich jetzt von Woche 8 oder 9 rede, wo ich einfach noch mal mehr Schwangerschaftsgewebe habe, die ist schon wirklich sehr stark und auch entsprechend kann das sein, dass es mit Schmerzen verbunden ist. Also ich frage Frauen dann ganz oft, kennen sie Regelschmerzen? Und da gibt es welche, die sagen, oh ja, ne? Die sind vielleicht eher darauf vorbereitet, was auf sie zukommt, zumindest schmerzmäßig. Wie Frauen, die das überhaupt nicht kennen und auch nur sehr schwache Periodenblutungen haben. Also,
aber theoretisch ist es damit vergleichbar oder noch ein bisschen stärker?
Das ist schon noch ein bisschen stärker. Ja. Also ich finde, es ist nicht fair, jemandem zu sagen, man muss sich die Dinge auch nicht schönreden. Und ich finde es wichtig, dass die Frauen wissen, was kann schlimmstenfalls auf sie zukommen. Wie das im Einzelfall sein wird, wissen wir nicht. Also wie schnell auch nach der Einnahme von dem Zytotec, wie schnell wird die Blutung jetzt tatsächlich eintreten? Wie viel Zytotec wird benötigt? Das muss man immer sagen, da gibt es so individuelle Unterschiede und ich muss die Frauen da auch ein Stück weit darauf vorbereiten, dass das nicht alles so ganz berechenbar ist und dass es ein bisschen unterschiedlich ist, wie gut die Gebärmutter reagiert, wie stark die Blutung sein wird. Bei Schmerzen ist das ja auch von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Es gibt Menschen, die können sehr gut mit Schmerzen umgehen. Also gerade die Frauen, die wirklich jeden Monat heftigste Regelschmerzen haben, die sagen, das ist, ja, ich kenne das jeden Monat, da kümmert sich auch keiner um mich. Andere Menschen können vielleicht überhaupt nicht gut mit Schmerzmitteln, mit Schmerzen umgehen. Aber es sollte auf jeden Fall selbstverständlich sein, dass den Frauen eine Schmerzbehandlung angeboten wird oder am besten auch schon vor der Einnahme von dem Zytotec, damit schon ein gewisser Wirkspiegel da ist.
Ja. Ab wann könnte man denn sagen, beginnen die Nebenwirkungen oder sollte man auch der Frau sagen, dann kommen Sie bitte wieder zurück ins Krankenhaus oder zu der ambulanten Versorgung oder?
Naja gut, wenn, also ich sag mal, wenn eine Blutung Ausmaße annimmt, wo Frauen Kreislaufprobleme bekommen, also es wird da schon ziemlich viel toleriert, so eine Richtordnung ist, also gerade eben am Anfang, dass man sagt, so, also wenn es mehr als 4 Binden pro Stunde werden, und das ist ja schon eine ganze Menge, dann soll man eben überlegen, nimmt man nochmal, wenn man dann nochmal tatsächlich Zytotec nimmt, kann ich diese Blutung noch besser kontrollieren. Aber es kann natürlich auch sein, dass Frauen, und das ist ja auch ein bisschen unterschiedlich, wie belastbar sind Organismen, dass es Frauen geben wird, die bekommen da Kreislaufprobleme und rufen einen Notarzt oder, ja. Und das sind alles Dinge, die jetzt nicht zwingend in der Praxis passieren, sondern vielleicht schon, wenn die zu Hause sind.
Ja, ne? Genau, nur das müsste man den Frauen natürlich auch mitgeben.
Oder? Das muss man, genau. Also je besser ein Mensch informiert ist und weiß, so was kann, was ist noch normal und was kann auf mich zukommen, umso sicherer ist es und umso guter, besser wird das auch, nicht guter, umso besser wird das auch ablaufen. Und wenn ich jemandem sage, so, dann machen Sie sich keine Gedanken, das wird schon nicht schlimm werden oder dann ist das und dann wird es ganz schlimm, umso schlimmer wird es, umso übler wird es halt auch wahrnehmen. Ne?
Ja. Gibt es für einen medikamentösen Abbruch Kontraindikationen, wann man vielleicht auch eher sagen sollte, abhängig von, also jetzt die Schwangerschaftswochenanzahl, mal abgesehen davon, sollte man eher einen chirurgischen durchführen?
Also jetzt mal, wenn wir jetzt mal diese Blutung zugrunde legen, also wenn jemand schon schwer blutarm ist, eine ausgeprägte Anämie hat, dann ist das sicherlich nicht sinnvoll, da auch noch einen medikamentösen Schwangerschaftsabbruch zu machen, weil der Blutverlust beim operativen Abbruch dann doch geringer ist. Eine Blutgerinnungsstörung ist sicherlich auch nicht unbedingt ideal. Und dann, das hat einfach etwas mit, wie soll ich das erklären, also auch mit den Rezeptoren zu tun und mit der biochemischen Struktur des Medikamentes, also eine hochdosierte Cortisontherapie beispielsweise wäre eine Kontraindikation für einen medikamentösen Schwangerschaftsabbruch.
Ja.
Na, aber insgesamt gibt es wenig Kontraindikationen für den medikamentösen Abbruch.
Ja, alles klar. Jetzt wurde auf die eine oder auf die andere Art eine Schwangerschaft beendet. Was sollte man jetzt auch als Arzt oder Ärztin der Frau raten, was man besser vielleicht auch zu lassen hat in der kommenden Zeit? Gibt es da irgendwelche Dinge?
Ja, da gibt es natürlich. Also zum einen ist soweit es möglich ist, das kommt aber eben auch immer ein bisschen drauf an, was mache ich beruflich oder also wie viel körperliche Schonung brauche ich, eine Krankmeldung. Die Frauen haben einen Anspruch auf eine Krankmeldung. Und gerade Frauen, die vielleicht ganz viel auf dem Bein sind und schwer körperlich arbeiten, sollten sich ein paar Tage krank schreiben lassen. Wenn das aber jetzt Studentinnen zum Beispiel sind, die sagen, ich habe aber eine wichtige Vorlesung oder ich möchte da hingehen. Also wenn ich irgendwo hingehen kann und ich setze mich da hin und es geht mir gut, dann spricht da sicherlich auch nichts dagegen. Also man sollte eben mit sportlichen Aktivitäten zurückhaltend sein. Schwimmen und Baden wird abgeraten, einfach um das Infektionsrisiko. Der Muttermund war geöffnet, der sollte sich wieder komplett verschließen. Vom Geschlechtsverkehr wird abgeraten. Es wird auch davon abgeraten, irgendetwas in die Scheide einzuführen, also Tampons zu benutzen, sondern eben Binden zu benutzen. Das hat einfach alles viel mit dem Infektionsrisiko zu tun, was man natürlich vermeiden möchte. Und mit der körperlichen Aktivität einfach, um der Gebärmutter ein bisschen Ruhe zu gönnen, damit die sich da auch erholen kann, damit da nicht so viel Schmerzen auftreten. Und das ist aber immer nur die eine Seite. Die andere Seite, es mag sein, dass es Frauen körperlich sehr gut geht nach dem Eingriff, aber der Kopf macht nicht mit. Also dann sage ich auch immer, wenn sie, nicht arbeitsfähig sind, weil es vielleicht eine sehr traurige Entscheidung war und die Tage danach schwierig sind, dann kann man sich auch krank schreiben lassen. Ne? Also das eine ist der Körper und das andere ist die Seele, die vielleicht auch heilen muss.
Ja, und auch vielleicht Zeit einfach dafür braucht.
Genau, genau.
Wie sieht es denn mit der Fruchtbarkeit aus, wenn jetzt so ein Schwangerschaftsabbruch stattgefunden hat? Ab wann ist damit wieder zu rechnen?
Oh, sehr schnell. Das ist, also sobald das Schwangerschaftsgewebe nicht mehr im Körper ist und das Schwangerschaftshormon abfällt, fangen die Eierstöcke wieder an zu arbeiten. Also man muss 10, 14 Tage nach einem Abbruch, ist es durchaus möglich, dass es schon wieder zum nächsten Eisprung kommt. Also wir sind auf Vermehrung programmiert. Es gibt da jetzt keine natürliche Schonfrist in irgendeiner Weise. Und das ist natürlich in der Beratung, sei es jetzt hier bei uns, da werde ich sicherlich mehr einen Schwerpunkt drauf haben, weil ich selber Ärztin bin, wie jetzt meine Kolleginnen und Kollegen, die Sozialberatung sonst machen oder die Psychologen, die bei uns arbeiten oder die Pädagogen. Es ist einfach ganz wichtig, das Thema Verhütung wieder anzusprechen.
Ja, ja, auf jeden Fall, weil ich meine, wenn gerade ein Schwangerschaftsabbruch stattgefunden hat, ist das sowohl generell als auch vor allem für die Frau in der Person, also in der Situation nicht wünschenswert, das nochmal durchmachen zu müssen.
Für die wenigsten, genau. Ja. Die, na, also es ist auch immer ein sehr schambesetztes Thema, was da angesprochen wird. Aus unterschiedlichen Gründen. Also es hat kulturelle Hintergründe, aber es ist auch oft so, dass die Frauen oder die Paare genau wissen, was sie falsch gemacht haben. Und wir sind alle nur Menschen. Ja, Menschen machen Fehler und das muss man auch einfach mal so annehmen. Es gibt aber auch Paare, die wissen überhaupt nicht, was an welchem Punkt nicht funktioniert hat. Und da muss ich erstmal auch wieder Vertrauen in eine Verhütungsmethode bekommen. Also das kommt eben immer so ein bisschen drauf an, was ist der Hintergrund. Es kann aber genauso gut sein, dass die bis dahin genutzte Verhütungsmethode genau die richtige war. Und man weiß, okay, da habe ich die Pille vergessen und das ist, oder mehrere Pillen, oder ich war krank, ich hatte Erbrechen, Durchfall, ich habe nicht darauf geachtet. Das sind, also wo der Fehler bekannt ist, aber man eigentlich sehr gut zurechtkommt mit der, mit der Verhütungsmethode, dass man da eben auch dieses Thema besprechen sollte von Anfang an. Und es gibt viele Frauen, die nehmen das Gespräch darüber sehr dankbar an. Andere sagen, ah, ich bespreche mit meinem Frauenarzt. Also das respektieren wir natürlich auch hier. Genau. Und man muss immer bedenken, Verhütungsmethoden können auch versagen, wenn der Mensch alles richtig gemacht hat. Also wir haben nicht die 100% sichere Verhütungsmethode.
Ja.
Die haben wir nicht. Ja. Das muss man auch sehen.
Ja, und deswegen ist es unter anderem ein wichtiges Thema, über das wir jetzt gerade gesprochen haben. Mhm. Ich hoffe, euch raucht auch im positiven Sinne ein bisschen jetzt der Kopf nach diesen vielen Informationen. Ganz herzliches Dankeschön an Sie, Frau Stöcker. Mhm. Ich habe noch ganz viele weitere Fragen, aber irgendwo muss auch der Punkt gesetzt werden.
Ja.
Wenn ihr aber noch Anmerkungen, Kritik, Themenvorschläge habt oder irgendwas, was ihr zu dem Thema noch loswerden wollt, schreibt uns sehr gerne eine E-Mail an heile.welt@posteo.de. Und wir haben auch eine Internetseite, nämlich heileweltpodcast.com, auf der ihr alle Quellen und AnsprechpartnerInnen oder Verlinkungen findet. Und es gibt auch die Möglichkeit, unter der Seite der Folge zu kommentieren. Wenn ihr also die Diskussion ein bisschen weiter aufrechterhalten wollt oder Punkte habt, die ihr nicht nur uns mitteilen wollt, freuen wir uns sehr über einen regen Austausch dort in den Kommentaren, um das noch ein bisschen so weiter zu spinnen. Und wenn ihr außerdem aus dieser Folge ein bisschen was mitnehmen konntet, erzählt es gerne weiter, vertieft eure Meinung, bildet weiter, klärt andere Leute auf, dann haben wir sehr viel erreicht und das Ziel unseres Podcasts allemal. Ganz herzlichen Dank also an Sie nochmal, Frau Stecker, und euch natürlich für euer Interesse. Macht's gut und bis ganz bald.
Das war Heile Welt, der Podcast über Medizin, Politik und Ethik von Pia und Madeleine.